Willkommen zum Digitale Gründer Podcast. Mein Name ist Simon Frey und gemeinsam mit meinen wechselnden grandiosen Gästen zeige ich euch, dir auf, wie du endlich mit deiner Idee in die Umsetzung kommst und zu einem fertigen Unternehmen baust und das Ganze ohne stundenlange BWL-Sessions. Mein heutiger Gast ist Bernhard Scholz, einer der Gründer von Der Kontext und Kontext Lab. Wie diese beiden Teilbereiche des Unternehmens, Der Kontext als Online-Magazin, Kontext Lab als Content Management dahinter miteinander agieren, welche Geschäftsfelder sich daraus ergeben, erfahrt ihr in dieser Folge. Noch kleine Sache vornherein, die ersten paar Minuten, 3-4 Minuten, ist das Audio ein bisschen schwierig zu hören, da ist ein bisschen Rauschen mit drin, haben wir leider nicht wegbekommen, deswegen macht ihr da keine großen Gedanken, sonst könnt ihr auch skippen, ich werde es markieren in den Shownotes. Doch das tut den Informationen keinen Abbruch, deswegen viel Spaß mit dieser Folge. Ja, herzlich willkommen zum Digitale Gründer Podcast. Heute mit Bernhard Scholz, Co-Gründer von Kontext Lab und Der Kontext. Ich habe schon 2 Sachen gesagt. Ich glaube, deswegen, Bernhard, ist es erstmal ganz gut, dass du dich selbst ein bisschen kurz vorstellst und auch wir damit einsteigen, was diese beiden unterschiedlichen Unternehmen mit einem sehr ähnlichen Namen miteinander zu tun haben und was das für verschiedene Bereiche sind.
Ja, hallo. Freut mich, dass ich bei euch mal dabei sein kann. 2 Unternehmen sind das nicht, es ist 1, aber es sind verschiedene Sachen, die wir machen. Also, wir hatten vor ein paar Jahren mal den Gedanken, dass es wichtig ist, um komplexe Themen zu verstehen, den Kontext zu betrachten, den Kontext, in dem sich Informationen befinden. Und aus der Idee wurde dann eine Firma, die unter anderem das Hintergrundmagazin Der Kontext veröffentlicht. Das ist ein Format, das gesellschaftspolitische Themen behandelt, wie Krieg in Syrien, Migration, Blockchain. Und auf der anderen Seite haben wir, um Informationen in seinem Kontext darstellen zu können, eine Software entwickelt, ein Content Management entwickelt, das das ermöglicht. Konkret sind das Wissenslandkarten, die wir mit Kontext befüllen.
Wie muss ich mir jetzt so eine Wissenslandkarte vorstellen? Das ist ein schönes Schlagwort jetzt, aber also mal uns mal ein Bild mit Worten.
Es ist eigentlich nicht so schwierig. Wenn ich einen Themenkomplex habe, der relativ groß ist, nehmen wir jetzt mal Krieg in Syrien, nur exemplarisch, dann bekommt man in den Nachrichten meistens irgendwelche Meldungen von Bombenangriffen, von Luftangriffen, Friedensverhandlungen und so weiter. Aber um diesen Krieg zu verstehen, um die Situation im Land zu verstehen, muss ich noch viel mehr wissen. Dafür muss ich wissen, welche Geschichte hat dieses Land? Wie leben die Menschen dort? Wie gehen die miteinander um? Haben die welche Umgangsformen gibt's dort? Dann muss ich natürlich auch wissen, wie die Wirtschaft dort aufgebaut ist, weil eventuell hat dieser Krieg ja auch wirtschaftliche Gründe. Und das alles zusammen bildet den Gesamtkomplex von so einem großen Thema. Und was wir machen, wir visualisieren, wie diese verschiedenen Einzelbereiche zusammenhängen in so einer Art Netzdiagramm. Bei dem Netzdiagramm sind manche Dinge wichtiger, andere weniger wichtig. Deswegen haben wir das in Layer geteilt, so dass ich, wenn ich das Ganze anschaue, ein Netzdiagramm vor mir habe, bei dem ich in der ersten Zoom-Stufe die großen Überpunkte habe. Und je tiefer ich dann reingehe, beispielsweise ich interessiere mich meistens für die Wirtschaft, dann wird dieser Bereich immer detaillierter. Und was man bei uns dann machen kann, ist auf die einzelnen Knotenpunkte, Nodes zu klicken und dort ist dann auch Content drin. Und das ist, was dann wir als Wissenslandkarte bezeichnen.
Also sehr cool, also die ganze Wissenslandkarte, dass du das so erklärt hast. Ich habe auch die Homepage jetzt gerade vor mir, also wenn man das sich ganz anschauen will von dem Magazin, derkontext.com, es ist erstmal so auf den ersten Blick, es ist so ein Wirrwarr von Punkten und irgendwie man kann irgendwas rumklicken und man wird dazu irgendwie angeregt, das Ganze zu tun. Und dann kann man immer, ich habe ein bisschen schon mich auch schon verschiedene Sachen angeschaut, immer so tiefer in die Themen reinkommen. Also finde ich eine super interessante Sache, speziell auch eben halt zum Thema Blockchain, zu verschiedensten Themen, die ja doch sehr, sehr ausführlich zu erklären sind, das Ganze zu machen. und du bist da jetzt hingekommen, weil du Programmierer bist? Oder wie ist dein Werdegang, dass du sagst, du kommst quasi zu diesen neuen Art und Weise, Informationen darzubringen?
Ich selber bin überhaupt kein Programmierer. Ich kann vielleicht ein bisschen HTML lesen, aber dann hört es schon auf. Mein Werdegang ist ein ganz anderer. Ich bin eigentlich Geisteswissenschaftler. Also ich habe recht umfangreich Zeug studiert, das man für keinen speziellen Job brauchen kann. aber habe dann nach dem Studium als Information Manager bei einer Firma angefangen. Und da ging es dann auch schon darum, Informationen aus Datenbanken zu verknüpfen, so dass das Sales-Team, dass das Marketing, dass die Geschäftsleitung das verwenden konnten. Und da war ich ungefähr ein Jahr lang und anschließend bin ich dann selbstständig geworden, habe beratend gearbeitet und relativ viel auch im redaktionellen Bereich, also weiterhin mit Content, der irgendwie an spezielle Zielgruppen verteilt werden muss. Unser Team selber ist aber sehr interdisziplinär aufgestellt. Und das ist dann auch das, was dieses Team auszeichnet, weil wir haben natürlich einen Programmierer dabei, der diese ganze Sache im Backend baut, der die Softwarearchitektur kontrolliert, der ist natürlich dann auch Mitgründer. Und auf der anderen Seite haben wir Julia, die Idee für das Ganze mal hatte. Das war meine Masterarbeit. Und aus dieser Idee wurde dann immer mehr, das wurde immer größer. Und was sie macht, sie kann extrem gut konzeptionell arbeiten. Natürlich übernimmt sie auch Designaufgaben, wobei das jetzt immer mehr auch andere machen. Aber das ist dann so ein Team, das sehr gut so ein Thema umfassend bearbeiten kann, sagen wir es so.
Bist da irgendwie halt vom Redakteur ein bisschen in dieses ganze Thema da mit reingekommen. Wie bist du dazu gestoßen? Also du meintest quasi, bei Julia war es eine Masterarbeit und das ist dann quasi ausgegangen. Kanntet ihr euch davor schon? Oder habt ihr euch dann, hat sie dich wirklich ganz aktiv recruited und du meintest, boah, ich finde die Idee cool, ich muss da mitmachen? Mhm.
Ja, so ein bisschen beides. Also wir kannten uns alle drei schon, inzwischen 15 Jahre, also wirklich lang schon, und haben zum Teil während unserer freiberuflichen Tätigkeiten alle schon immer wieder mal projektbasiert zusammengearbeitet. Das hat immer super funktioniert und das war klar, dass wenn wir mal was machen, dann in dieser Konstellation. Und das Projekt von Julia kannte ich schon, als sie da eben als Masterstudentin dran gearbeitet hat in Zürich und habe da auch so ein bisschen mitgearbeitet, was den Content von ihrer damaligen Arbeit anging. Aber als es dann so richtig losging, vielleicht so ein bisschen ein Einschub da noch, sie ist mit dem Konzept so ein bisschen durch die Gegend, hat noch Expertise eingeholt, was andere davon halten, was man daraus machen könnte, weil es war klar, dass diese Idee war eigentlich viel zu gut und viel zu groß, als dass man das wie eine Masterarbeit dann irgendwie in der Schublade verschwinden lassen kann. War auch preisgekrönt und so weiter. Und als sich dann so langsam rausgestellt hat, dass zum einen das Ganze technisch langsam umsetzbar ist, wenn man da an den richtigen Schrauben dreht, und auf der anderen Seite auch der Mindset der Gesellschaft in die Richtung immer weiter ist, dann kam so ein Punkt, da haben wir gesagt, okay, lass uns das versuchen. Und ich war vom ersten Tag an mit dabei. Und Erich, unser dritter Mann, der Programmierer, den hatten wir anfangs noch auf freier Basis engagiert. Und als sich dann gezeigt hat, dass das tatsächlich laufen lernt, ist er Teil des Teams geworden.
Du meinst mit dem Ganzen, es hat dann irgendwann laufen gelernt und mittlerweile ist es so weit, dass es euch drei plus weitere Freelance-Mitarbeiter trägt. Ja, ihr könnt dabei davon hauptberuflich leben.
Ja, also wir machen nichts anderes. Das würde sonst auch gar nicht gehen, würde ich sagen, weil der Workload ist dann schon ziemlich hoch insgesamt. Aber es funktioniert, sagen wir es so. Das ist vielleicht auch so eine bisschen eine Besonderheit bei uns, dass wir Wir hatten zwar ein Exist-Gründerstipendium und waren im Media Lab Bayern und im MIZ Babelsberg, aber ansonsten haben wir keine Fremdmittel in der Firma. Das heißt, uns gehört die zu 100%. Und das ist eine sehr, sehr angenehme Position, weil wir selber entscheiden, was wir tun. Wir können selber ausprobieren, was funktioniert. Wir können der einen oder anderen Sache auch mal ein bisschen Zeit geben und auf der anderen Seite an Stellen Gas geben, wo jetzt ein Investor vielleicht sagen würde, lass das, das bringt jetzt erstmal nichts, mach das irgendwann mal. Also wir sind ja Herr im eigenen Haus und das finde ich ziemlich gut. Jetzt habe ich den Faden verloren, wo ich eigentlich mal hergekommen bin.
Kein Problem. Das ist, dafür bin ich bekannt, dass wir einfach an anderen Themen weiter mit einsteigen. weil eben genau, ich finde es ganz cool, dass wir das Thema jetzt ein bisschen aufmachen. Also gerade so dieses Bootstrapping finde ich immer, also eben dieses selbstfinanzierte Sein, wahnsinnig spannend im Vergleich zu quasi Investorengeld. Du hast schon die Vorteile davon aufgezeigt. Denkst du, es gäbe Sachen, die euch hätte es euch geholfen, von außen, keine Ahnung, viel Geld in die Firma reinzubringen und dann damit vielleicht noch schneller zu wachsen oder noch, also gibt es auch Nachteile von dem Weg, den ihr gegangen seid? Siehst du da welche?
Also der Nachteil von Bootstrapping ist, dass es ganz klar, das wird auf dem Rücken der Gründer ausgetragen. Das ist extrem hart. Das hat mit vielen Jahren, und da untertreibe ich jetzt nicht, mit wenig Geld, das man hat, also persönlich zu tun. Man denkt immer, alles könnte schneller gehen. Es hat auch mit Sicherheit Nachteile, wenn man, also beispielsweise, wenn man einen strategischen Investor drin hat, dann hat der natürlich schon ein Netzwerk, dann kann es eine Vertriebspartnerschaft beispielsweise sein oder irgend sowas. Das sind Vorteile, die man beim Bootstrappen nicht hat, weil man alles selber macht. Während man natürlich mit einem Investor, also nehmen wir mal Rocket, ja, du hast alle Bausteine, die du für eine Firma brauchst, in-house. Du kannst zu deinen Anwälten gehen, du kannst zum Notar gehen, du kannst diese ganzen Bausteine, alles ist da. Die haben eine Marketingabteilung, die funktioniert, die haben die Connections zu irgendwelchen Fernsehsendern, wenn du da irgendwie Werbung schalten willst und so weiter. Wenn du bootstrappst und vorher jetzt noch nicht irgendwie besonders was anderes gegründet hast oder sowas, dann ist das alles nicht da. Und das ist natürlich dann eine andere Hausnummer. Und ich wage mal zu behaupten, für die Gründer meistens ziemlich hart.
Aber ich würde das wieder so machen.
Also aktuell würde ich es wieder so machen. Vielleicht sage ich das in einer Woche anders, wenn irgendwas nicht gut funktioniert. Aber also ich habe in meinem Bekanntenkreis sowohl Gründer, die einen super Investor haben, mit dem das top läuft, würden die jederzeit wieder machen. Aber ich habe auch eine ganze Menge Bekannte, die sagen, sie würden in der Zukunft nie wieder einen Investor mit reinnehmen. Und es gibt ja genügend Startups, die scheitern, weil irgendwie der Angel gerade keinen Bock mehr hat oder jetzt doch lieber einen Ferrari kauft oder irgendwas, ne? Und da hat man dann wenig Einfluss drauf. Und ich persönlich habe lieber die Kontrolle über solche Sachen.
Ja, lieber dann selber das Ganze aussteuern, auch wenn es hart ist und viel noch mehr Arbeit oder andere Arbeit auch, aber das dann quasi zur Not selber an die Wand fahren und nicht irgendwie von jemand anderem. Ja. Also hoffentlich nicht. Das war jetzt komplett falsch formuliert. Also weißt du, wie ich meine?
Ja, ja. Nee, aber das klar. Ist in der Hand. Man ist halt selbst verantwortlich. Das sind die anderen auch. Also die sind auch immer voll verantwortlich in dem Moment, in dem sie Geld mit reinholen, sind sie halt auch für das Geld des Investors verantwortlich. Also ein Freund von mir hat das eigentlich mal ganz schön gesagt, die haben eine dicke Finanzierungsrunde gefahren, das hat geklappt und alle waren happy und dann haben sie auch gefeiert, aber auch gleichzeitig so, aber Jungs, ihr wisst schon, jetzt geht's erst richtig los, ne? Jetzt ist die Verantwortung noch größer und jetzt können wir nicht mehr nur, jetzt alles noch eine Hausnummer mehr geworden, ne?
Klar, weil es auf einmal noch auch noch von außen die Verantwortung mit dazukommt. Also ihr habt da quasi alles geboostet, gestartet, auch sehr lean gestartet. Also ich hab gesehen, ihr habt den zweiten Preis mit dem Projekt gewonnen bei der Lean Startup Maschine.
Mhm, richtig.
Wie würdest du sagen, also mit was war euer Basiskonzept? Mit was habt ihr angefangen? Wenn man sich heute den Kontext anschaut, alles sehr ausgefeilt, auch technisch, da kommen wir später nochmal dazu, vor allem speziell, dass ihr das ganze Backend auch selber aufgesetzt habt, das auch mittlerweile lizenziert. Was war euer Start? Was war dieser Lean Start, mit dem ihr begonnen habt?
Der Start war eigentlich wirklich die Frage, wie können wir Inhalte besser verständlich, unterhaltsam und nicht verflachend vermitteln. Also mit diesen Fragen haben wir gestartet. Also weil wir kamen von der Position, dass es in der Welt heute so viel Informationen gibt wie nie zuvor. Und trotzdem haben wir latent das Gefühl, wir sind nicht ausreichend informiert. Also die Informationsmenge kann es also nicht sein. Also muss es das Format sein. Also mussten wir ein Format entwickeln, das besser funktioniert, das umfänglich und verständlich Inhalte vermitteln kann. Das war der ganze Start. Und alles hat sich daraus ergeben.
Aber ihr habt dann gleich von Anfang angefangen, also ich will vor allem jetzt gerade auch bis auf den technischen Aspekt raus, von Anfang direkt angefangen, das quasi selber auch irgendwie in-house zu entwickeln. Also ging am Anfang nichts von wegen einfach irgendwie, keine Ahnung, das Ganze zeichnen und dann irgendwie den Leuten vorstellen. Also es musste schon von Anfang an auch diese Technikbasis mit da sein für euer Spezialist.
Nicht ganz. Also wir haben relativ bald angefangen zu programmieren, aber ich würde sagen, das erste Dreivierteljahr haben wir tatsächlich hauptsächlich Konzepte gemacht. Wir hatten sogar mal Beispielvideos irre aufwendig selber gemacht, in denen wir das Konzept animiert haben. Und mit diesen Animationen sind wir dann zu potenziellen Usern gegangen und haben geguckt, ob die verstehen, was wir da tun wollen. Wir haben einen Prototypen mal gebaut, der das Ganze schon irgendwie rudimentär gemacht hat. Da waren wir aber schon fast in Jahr 2, glaube ich. Also das dauert dann schon alles auch seine Zeit. Davor haben wir natürlich auch geschaut, ob es Tools gibt, also was kann man verwenden, was es schon gibt. Und letztlich sind wir dann auf nichts gestoßen, was uns so wirklich umfänglich gefallen hat. Und dann war irgendwann klar, gut, dann müssen wir es halt selber bauen. Und ursprünglich wollten wir ja wirklich nur Informationen besser vermitteln. Dass wir dann daraus eine Softwarefirma gemacht haben, das war eher Zufall.
Genau, also es ist auch der zweite Punkt, auf den ich mit raus, also eben, es gibt ja der Kontext.com und plus, also eben, wie du meinst, es sind keine zwei Firmen, wo ich einfach falschlich kommuniziert habe, sondern quasi zwei Abteilungen oder zwei Bereiche und noch das Kontextlab.com, was das CMS dahinter ist, also quasi eure Wissenslandkarte für jedermann. Kann man das so sagen? Also ist dieses für jeder?
Ja, für jedermann ist jetzt vielleicht noch ein bisschen zu weit gegriffen, weil wir lizenzieren das ja und ich wage mal zu behaupten, dass die Lizenzkosten für eine Privatperson, es sei denn, sie ist sehr vermögend, ein bisschen zu teuer ist. Da soll es natürlich irgendwann mal hingehen, dass wir da auch die Kosten in den Rahmen runterkriegen, dass jeder Blogger sich so eine Wissenslandkarte zusammenklicken kann. Aktuell ist es aber eine Lösung, die dann doch eher für Firmen, also für den B2B-Bereich noch ist.
Da darfst du sagen, oder in welchem Bereich sich diese Kosten befinden? Auf der Homepage steht immer nur, bitte kontaktieren Sie uns. Da sind keine genauen Preise angegeben. Oder irgendwie in Rahmen, weil du meinst, für sehr vermögend.
Ja, also der sehr vermögend ist jetzt vielleicht auch übertrieben. Aber unsere Lizenzkosten fangen bei 350 Euro im Monat an und ist nach oben relativ offen, je nachdem, was gebraucht wird. Also wir haben durchaus auch Corporates, die da im vierstelligen Bereich dann liegen.
Okay, klar, das ist dann für eine Einzelperson schwierig machbar, für einen kleinen Blogger. Ja, also eben. Da müsste Digitale Gründer Podcast einiges größer werden, damit ich mir sowas mal anschaffen kann.
Ja, das geht vielleicht irgendwann mal, aber momentan konzentrieren wir uns auch in erster Linie auf Firmen oder große Organisationen, die da auch das zum einen, was den Content angeht, stemmen können, oder die halt viel Content haben, große Datenbanken. oder die das auch im Zweifel dann von der Agentur oder von uns erstellen lassen können.
Ja. Du hast mir auch im Vorgespräch schon erzählt, das ist mittlerweile auch euer Hauptgeschäft oder die Haupteinnahmequelle, dieses Context Lab. Also wirklich hier der Softwarebereich der Firma hat sich quasi am Anfang eigentlich so klein dahin entwickelt, so als Nebenprodukt. Und ihr habt es geschafft, dass ihr das quasi eigens quasi verkauft und damit zurzeit den Hauptverdienst macht.
Genau. Wir hatten das immer auf dem Plan, dass das potenziell mal eine White-Label-Lösung, also eine Lizenzierungsgeschichte werden kann als SaaS oder wie auch immer. Das steht auch schon in den ersten Plänen, die wir geschrieben haben. Pardon. Aber das ist dann, also wir sind jetzt im Jahr mal 4 ungefähr. Es kam dann doch viel schneller, als wir dachten. Also wir wollten mit dem Magazin raus, damit die Leute erstmal sehen, was wir da überhaupt tun. Also das ist unser erster Use Case, wenn man so will. Und wir dachten, dass wir dann so 1-2 Jahre später anfangen, die Software zu lizenzieren, wenn wir die dann so weit entwickelt haben, dass das funktioniert. Wir haben 2015, glaube ich, oder 16. Nee, 16. Nee. 16, 2016. Auf den Medientagen in München einen Prototypen gezeigt. Und da kam einer, der hat das gesehen und hat gesagt, das brauche ich. Genau das will ich haben. Und da hatten wir, wie gesagt, nur den Prototyp. Und wir haben ihm das so gesagt, du, pass auf, also gerne, aber im Moment leider nicht. Der hat uns dann seine Karte da gelassen und meinte, sobald es soweit ist, sollen wir uns melden. Dann wird er unser erster Kunde. Und dann haben wir dann den Kontakt gehalten, haben das Magazin entwickelt und parallel schon in die Richtung gedacht, weil wir schon wussten, da ist auch ein bisschen Musik drin, ja. Und wir haben dann das Magazin mit der ersten Ausgabe im Mai 2015. Ja, dann war das auf den Medientagen 2014 schon. Krass, irre lang. Also es geht schon schneller, als man denkt dann. Oder 2015. Naja, also hin oder her ein Jahr. Jedenfalls hat der dann ausreichend lange gewartet. Wir haben das Ganze technisch weiterentwickelt und haben mehr oder weniger gleichzeitig mit der ersten Ausgabe, die wir mit dem Magazin veröffentlicht haben, ihm die erste Software angeboten. Und er ist damals in Vorleistung gegangen, was ich selten gehört habe, dass das irgendeine Firma gemacht hat. Und mit dieser Vorleistung konnten wir das so entwickeln. Also das war schon etwas sehr Besonderes. Und der ist bis heute unser Kunde geblieben, ist super happy. Die gewinnen mit unserer Software Preise. Da gibt es eine Pressekonferenz, deswegen kann ich das jetzt nicht laut sagen, leider. Das war dann so ein Glücksfall, wo im richtigen Moment der Richtige vor uns stand, der uns geholfen hat, dann den Track mit der Software wesentlich schneller zu fahren.
Was eine coole Geschichte irgendwie, dass ihr auch, ich meine, ihr habt ja auch mal auch euch zuzeichnet, dass ihr dann auch trotzdem das dann auch wahrgenommen habt und nicht gesagt habt, ja, komm, der eine wird schon irgendwie, lassen wir jetzt trotzdem hinten überfallen. Das ist ja nicht nur Glück, sondern auch dass ihr die Chance ergriffen habt. Aber wie cool, dass es gleich so von Anfang an irgendwie so dann gut gelaufen ist und so. Das freut mich ja mega.
Ja, das ist, man muss halt dann die Chance so greifen, wie sie ist. Also wir dachten immer, das dauert alles viel länger. Und das ging dann echt schnell plötzlich. Ja.
Bald 4 Jahre ins Land gegangen, so ist man auch, ihr seid ja schon lange dabei. Jetzt mal ganz zwischendrin eine ganz polemische Frage, weil ich meine, ihr seid ja auch, also speziell auch jetzt noch nicht mehr sondern mit dem Magazin, digitales Magazin. Wird es in Zukunft noch Papiermagazine geben? Was ist da deine Einschätzung dazu?
Klar wird es die geben. Der Markt verschiebt sich halt. Was ich nicht mehr brauche, ist diese ganze Low-Budget-Schund, denn das kann ich digital viel besser, viel schneller Ich glaube auch, dass wir Zeitungen irgendwann mal nicht mehr haben, weil das Netz wird immer schneller sein als die Zeitung. Und wenn mein Alleinstellungsmerkmal Geschwindigkeit ist, dann bin ich halt online besser dran. Ich glaube auch, dass Bücher nie sterben werden. Wir werden bloß die billigen, diese Wegwerfromane, so nenne ich es jetzt mal abfällig, die werden verschwinden. Dafür werden hochwertige, schöne, qualitative Bücher wieder geschätzt werden. Also du kennst es bestimmt auch, wenn du ein tolles, schönes Buch, das gebunden ist, das sich gut anfühlt, wo vielleicht der Titel geprägt ist oder so, wo das Papier sich gut anfühlt. So ein eigener Geruch ist das auch. Sowas ist schön in der Hand zu halten. Dieses Gefühl kannst du natürlich mit einem digitalen Produkt nicht so vermitteln. Das ist extrem schwer. Ich glaube, es ist vielleicht irgendwann mal möglich, aber im Moment nicht. Das Gleiche mit Zeitschriften. Es gibt extrem hochwertige Magazine, die aufwendig produziert werden, wo tolle Stories drin sind, aber insgesamt sind die vielleicht irgendwie großformatig, irgendwas Besonderes, ein Kunstkatalog beispielsweise oder sowas. Das will ich nie online anschauen, aber als gedrucktes Magazin. Aber ich glaube nicht, dass ich, keine Ahnung, irgendwie die Computerbild in 10 Jahren noch am Kiosk kaufen kann.
Ja, oder auch kaufen muss vor allem.
Genau.
Dass man das gut auslagen kann. Und dann auch quasi, eben, du meinst natürlich, wenn man sagt, man ist durch Zeit oder durch Geschwindigkeit, das halt ihr gerade mit dem Kontext als Magazin nicht, ihr seid ja genau das Gegenteil, also was heißt das Gegenteil davon, aber halt quasi das Tiefere, das nicht einfach nur schnell Informationen raushauen, einfach nur, weil das auch gar nicht mein Feld ist und weil ich jetzt endlich mal mit dir jemand an der Hand habe, der sich da auskennt. Wie schafft ihr es, dass ihr so Themen einfach breit, also dass man sowas breit darstellt und auch von verschiedensten Seiten, dass man die auch vielleicht selber raushält und versucht, nicht seine eigene Meinung mit reinzubringen und so? Gibt es da irgendwelche Techniken dafür, irgendwas, was man da irgendwie beachten kann?
Ja, das gibt's schon. Also zunächst mal, ich kann dir kurz den Redaktionsprozess so ein bisschen erklären. Also zunächst mal nehmen wir uns relativ viel Zeit für ein Thema. Also der Druck, Content zu produzieren, ist in so einem Newsroom relativ hoch. Also als Online-Redakteur muss schon, keine Ahnung, ein Artikel am Tag Minimum, ne? Also das, da muss schon was gehen. Und das machen wir nicht. Also wir sagen bewusst, diese schnelllebige Information, die kriegst du sowieso überall. Damit kannst du nicht mehr punkten. Wenn, dann muss es qualitativ hochwertig geschrieben sein, muss richtig sauber recherchiert sein und muss natürlich zu dem Gesamtkontext passen. Und wie wir versuchen, relativ neutral zu bleiben, ist, indem wir, unser Punkt ist ja immer, wir schaffen den Überblick und gehen aber auch an den entscheidenden Stellen ins Detail. Und das machen wir relativ einfach, indem wir erstmal uns so ein Thema selber vergegenwärtigen, welche Aspekte gibt's, was ist in den Medien wichtig, was ist in der Wissenschaft wichtig, und versuchen da so einen Überblick eben zu schaffen, erstmal für die Redaktion selber. Und dann haben wir in der Redaktion in der Regel eher, die sind eher breit aufgestellt. Also ich habe gern jemanden dabei, der sich gut mit der Wirtschaft auskennt. Ich habe gern jemanden dabei, der sich mit gesellschaftlichen Themen gut auskennt. Und dann haben wir noch jemanden dabei, der politisch total fit ist. Und zusätzlich nehmen wir immer noch Experten mit ins Team rein, die überhaupt keine Journalisten sind, sondern eher aus dem wissenschaftlichen Diskurs kommen. Also Leute, die in Thinktanks arbeiten oder an Unis Lehrstühle leiten, irgendwie sowas. Weil die in der Regel, die müssen ja unbiased irgendwie arbeiten. Und wenn du denen so ein Thema zum Anschauen gibst, dann sind die relativ neutral und sagen dann, hier und da fehlt noch was und da seid ihr vielleicht ein bisschen zu weit in die eine Richtung gegangen. Und so haben wir das bisher eigentlich immer ganz gut gebacken gekriegt, dass wir nicht in die eine oder andere Richtung abgedriftet sind. Aber ich gebe auch zu, dass das auch nicht immer möglich ist und manchmal möchte ich das auch nicht. Also wir hatten beispielsweise auch das Thema Populismus und wir haben bewusst keine Politiker von extremen Parteien in jeglicher Couleur interviewt, sondern wir haben uns auf die Mitte konzentriert und auf Wissenschaftler, die dann erklärt haben, was an den Extremen anders läuft. Und so können wir, denke ich, uns ein bisschen rausnehmen und Leuten, die wirklich Ahnung davon haben, sich im Zweifel ihr gesamtes Berufsleben mit irgendeinem Thema beschäftigt haben, denen auch ein bisschen die Stimme zu geben.
Also ihr möchtet Experten von außen reinholt und dadurch quasi nochmal so ein Feedback-Loop mit dabei habt.
Ja, genau. Feedback-Loop ist glaube ich, das richtige Wort.
Interessant. Ja, wie gesagt, das ist gar nicht meine Welt. Ich komme ja eben voll aus der Technik. Auch mal cool, das irgendwie da von dir dazu haben, wie man sowas macht. Also mal sehen, ob ich mich damit mal beschäftigen werde in meiner Zukunft. Aber jetzt habe ich wenigstens ein paar Infos dazu.
Ja, bei Fragen.
Genau, deswegen mache ich das Ganze, dass ich dir Fragen stellen kann, die mich interessieren. genau, also noch ein anderer Bereich. Und zwar, ihr habt ja mit der Kontext, also als Magazin, quasi ein B2C-Produkt, also quasi direkt an den Kunden, was verkauft wird, an Privatpersonen und dann mit dem Kontext Lab, also dem CMS dahinter, ein B2B-Produkt. Wie unterscheiden sich die Marketingmaßnahmen, die ihr dafür macht? Wer müsst ihr es auch irgendwie unter die Leute bekommen? Gibt's da große Unterschiede und gibt es vielleicht irgendwie ein, zwei geheime Supertricks, die du verraten kannst, die euch bei einer der beiden Richtungen vielleicht geholfen haben, vielleicht auch bei beiden Richtungen?
Also ich bin bestimmt kein Marketing-Experte. Wahrscheinlich bin ich da sehr weit weg von. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, für so ein B2B-Produkt hast du natürlich ein viel höheres Budget, um Marketing zu machen, weil der Kostendeckungsbeitrag ist für das, ja, also wenn ich jetzt ein Abo für das Magazin verkaufe, eine Mitgliedschaft fürs Magazin, dann verdiene ich daran maximal 64 Euro. Also in unserem Fall, weil das kostet die Jahresmitgliedschaft. Das heißt, mein Marketingbudget muss da drunter liegen. Und das ist natürlich bei dem B2B-Business anders. Ich habe aber ehrlich gesagt keinen besonderen Trick oder irgendwas, um online oder nicht online zu verkaufen. Wir haben ein paar Sachen, die funktionieren für uns ganz gut und andere, die haben wir noch nicht ausprobiert und ich bin da weit weg, ein Experte zu sein.
Du meinst mal, ihr habt auch mal Crowdfunding versucht? Nicht speziell, um dafür Geld einzusammeln, sondern einfach auch damit halt irgendwie ein bisschen Outreach zu haben, ein bisschen unter die Leute zu kommen.
Genau, also das war für das Magazin selber, haben wir ein Crowdfunding gestartet, mit dem wir nur 10.000 Euro sammeln wollten. Crowdfunding ist in so einem Bereich durchaus machbar, auch wenn man dich noch nicht kennt, weil ein Crowdfunding ist dann erfolgreich, wenn du eine Crowd hast. Ist irgendwie, ja. Und Das Crowdfunding bei uns war erfolgreich, das war schon cool. Was wir aber gemerkt haben, ist, dass wir dadurch auf den Plan von vielen Leuten gerutscht sind. Weil du konzentrierst dich mal 3 Monate lang nur auf Bekanntmachen deines Projekts, gehst jeden Kanal, der irgendwie möglich ist, schreibst jedem Journalisten, der sich irgendwie mit Technik oder Content oder irgendwas beschäftigt, an, hey, wir starten ein Crowdfunding, wollt ihr nicht irgendwie berichten? Und das hat dann tatsächlich auch den Effekt gehabt, dass uns plötzlich ziemlich viele Leute kannten. Also es hat funktioniert, definitiv.
Dann quasi damit den Out, also einfach damit auch diesen Out zu haben. Kann man das sagen, vielleicht hat es deswegen funktioniert, weil Crowdfunding in Deutschland noch was Neues ist, weil es noch cool ist? Oder denkst du, dass das in 5 bis 10 Jahren immer noch geht und auch wenn man sagt, es gibt extrem viele Crowdfundings die ganze Zeit?
Keine Ahnung. Ist es Crowdfunding noch cool?
ich meine, das ist ja auch schon ein bisschen her. Also,
ja, also wir haben das Crowdfunding 2016 im Januar gemacht. Also wir hatten da eigentlich eine verrückte Idee. Wir dachten da nicht so wahnsinnig drüber nach am Anfang und haben dann gesagt, ja, machen wir es im Januar 2000, 16. Und dann haben viele gesagt, Januar, seid ihr spinnt ihr? Kein Mensch wird euch da irgendwie Geld geben, blöde Zeit, Neujahr. Und wir haben dann gedacht, ja, Moment mal, wenn man sich so die Zahlen von Traffic anschaut, dann sind die ab Weihnachten über Neujahr und im Januar nicht weniger als sonst. Es wird nur weniger in Online-Shops gekauft, weil das Weihnachtsgeschäft vorher war. Irgendwie logisch. Deswegen dachten wir, dass in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr und bis zur Heiligen Drei Könige passiert in den Medien relativ wenig. Also sind halt auch viele im Urlaub, politisch ist da nicht viel in der Regel zu berichten. Und dachten wir, da ist vielleicht eine gute Chance in diesem Zeitfenster, weil das Internet will ja trotzdem irgendwie gefüllt sein. Da könnte es sein, dass mehr über uns berichtet wird als zu anderen Zeitpunkten. Und ich kann jetzt nicht sagen, ob das zu einem anderen Zeitpunkt irgendwie anders gewesen wäre, aber zumindest wurde über uns relativ häufig berichtet. Also in dieser kurzen Zeit von dem einen Monat waren das über 40 Medienberichte. Und die meisten tatsächlich in dieser Zeit, in der sonst wenig Medienberichte in welcher Art passiert sind. Und da hat das mit dem Outreach definitiv gut geklappt.
Weil ihr auch da zur richtigen Zeit am richtigen Ort quasi wart. Du meintest vorhin auch, ihr habt dann auf einmal wirklich so Gas gegeben und allen Journalisten geschrieben, die irgendwie das mit zu tun hatten. So, wie findet man so jemanden? Also wenn ich jetzt sage, eben, ich bin irgendwie ein kleines Startup oder ich bin vielleicht auch alleine zu zweit, hab mein Projekt und ich möchte gerne, dass jemand über das Projekt schreibt, um damit vielleicht ein bisschen eben vielleicht ein Crowdfunding zu starten, sonst irgendwie Bekanntheit zu bekommen. Gibt es da irgendwelche Seiten, wo ich hinschauen kann oder muss ich die alle persönlich kennen? Was ist der Weg?
Also persönlich kennen ist natürlich super, aber das passiert natürlich nicht. Also in der Regel, sagen wir mal so. Die meisten Journalisten sind auf Twitter. Also das ist eine super Idee, da mal zu gucken. Bei den ganzen Magazinen, Zeitungen, Lokalblättern auch, die irgendwie Technikteile oder Startup-Teile, irgendwie sowas haben. Und dann halt gucken, wie heißen die Leute, die dafür schreiben, die auf Twitter finden und dann anschreiben. Die werden mich jetzt alle hassen, weil es ist ja sich, aber es ist auch irgendwie so Captain Obvious, oder? Wo sonst würde ich die finden? Ich habe jetzt keine Seite gefunden, wo steht, hey, das sind die Technikjournalisten oder das sind die Crowdfunding-Journalisten. Vielleicht gibt es das. Falls ja, schön, gab es damals nicht. Aber bei uns war das tatsächlich Handarbeit. Aber ich glaube, was das Wichtigste ist, ist so ein bisschen, wie man die anschreibt. Weil ich habe ja vorher auch als Redakteur gearbeitet und ich war jetzt nie in so einem Tagesgeschäft, sondern ich habe ja immer so eher konzeptionell Redaktionen mit aufgebaut und war jetzt nicht so im Tagesgeschäft. Aber als Journalist oder Redakteur kriegst du ziemlich viele E-Mails mit Themenvorschlägen. Und wenn dahinter dann auch noch irgendwie ein Plan ist, dass jemand irgendwie sein Crowdfunding oder sein Startup oder sowas bekannt machen will, also ich möchte gar nicht wissen, wie viel E-Mails irgendwie so eine Gründerszene oder sowas Redakteur bekommt, der wahrscheinlich hunderte am Tag. Und da aufzufallen ist natürlich schon schwer. Da muss man schon eine sehr gute Story in relativ kurzen Sätzen eben darlegen können, warum es sich jetzt lohnt, über ihn zu berichten. Und das ist in jedem Fall unterschiedlich. Man muss sich halt was gut überlegen, dann klappt das schon.
Wie ist da der Einstieg? Also würdest du, also oder im Sinn von auch als von der Redakteursperspektive, ist es dir lieber, wenn ich dir gleich einen kompletten Artikel schreibe, im Sinn von, hier ist eben, keine Ahnung, bei euch vielleicht Context Lab, es geht einfach darum, ihr schickt einen Artikel, wo es darum geht, es gibt zu viele Informationen im Internet und ein paar Studien irgendwie haben gezeigt, dass immer Leute sind von Informationsflut überschaffen und dann irgendwie noch, ach übrigens, da gibt es das neue Magazin, das versucht das zu lösen, also gleich einen ganzen Artikel hinschicken oder ist es dann schon zu übergriffig?
Das kommt auf das Magazin an, wo du es hinschickst. Du hast ja auch ganz viele Medien, die einfach nur Pressemeldungen umformulieren. Und das, was du beschreibst, ist nichts anderes als eine Pressemeldung. Das kann natürlich durchaus funktionieren, aber ich würde es vielleicht nicht so verkaufen. Ich würde es eher da hinschicken, einen guten Einstiegspitch bei so einem Journalisten anbringen und dann darauf hinweisen, wir haben übrigens Pressematerial mit vorformulierten Texten auf unserer Website hier zum Download oder auch schon im Anhang. Aber das machen ja PR-Agenturen ganz viel, dass sie halt vorformulierte Texte an ihren Newsletter-Verteiler schicken, wo x-tausend Journalisten drin sind. Und dann hoffen sie, dass das übernommen wird. Das passiert mit Sicherheit auch immer wieder mal, aber besonders effektiv ist das, glaube ich, nicht. Das klingt so nach Streubombe. Ja. Und ich glaube, dass da ein gezieltes Vorgehen an einen Journalisten, von dem man weiß, dass der sich potenziell für das Thema interessiert, was weiß ich, hypothetisch Fintech-Startup, es gibt einen Fintech-Startup-Journalisten bei der Süddeutschen, dann lade ich den vielleicht sogar ein und erzähle dem, was wir so anders machen als N26 oder irgendjemand aus dem Fintech-Bereich. Und wenn das den überzeugt, dann kommt er vielleicht wirklich vorbei oder ruft zumindest an oder irgendwie sowas. Und dann schreibt er natürlich einen Artikel aus seiner Perspektive, der im Zweifel wesentlich mehr Impact hat als so ein Pressetext, der Copy-Paste, ein paar Wörter umgedreht und fertig. 10-mal in irgendwelchen Online-Medien, die sowieso keiner liest, erscheint. Ja, genau. Also die meisten Journalisten sind ja relativ idealistisch eingestellt. Die wollen ja was verändern, sind positiv der Welt gegenüber eingestellt und verstehen ihren Auftrag schon so, die Öffentlichkeit über das zu informieren, was Interessantes in der Welt passiert. Und sie sind ja der Filter dafür. Man muss halt gucken, wie man diesen Filter durchdringt, um zu dem Journalisten hinzukommen. Und das geht nur über eine gute Story, die zu dem passt, über was er sonst auch schreibt. Also wenn ich irgendwie einem Politikjournalisten mein Fintech-Startup vorstelle und da überhaupt nichts mit Politik drin steht, dann wird er mir nicht mal antworten. Ja.
Auch aus gutem
Grund. Genau, das kostet ja nur seine Zeit, von der er sowieso schon viel zu wenig hat. Also das eben, die meisten Journalisten kriegen ja hunderte E-Mails am Tag.
Damit haben wir es eigentlich alles ganz gut zusammengefasst. Das sind super spannende Themen schon mit dabei. Wenn man jetzt sagt, okay, Bernhard, cooler Dude, wie kann ich mehr, wo bekomme ich mehr von dir? Gibt's irgendwie, wie willst du am liebsten, wenn man dich jetzt kontaktieren möchte, vielleicht auch mal sagt, okay, hey, das CMS wäre vielleicht auch was für mich oder ich möchte mich mehr informieren. Wie erreicht man dich am besten?
Am einfachsten, glaube ich, per E-Mail. Also das funktioniert immer ganz gut. Das ist dann bernhard@contextlab.com. Contextlab schreibt man mit K. Auf der Website contextlab.com oder dercontext.com, da kann man sich auch nochmal anschauen, wie das alles aussieht und ein bisschen rumspielen. Auf der Contextlab-Seite haben wir einige Beispiele drauf und auch noch ein paar Details, wie das technisch funktioniert und was man halt so missen muss, wenn man das selber verwenden möchte. Beziehungsweise als Leser von der Kontext wird man natürlich hervorragend über aktuelles Zeitgeschehen informiert.
Natürlich. Also eben, ich habe mir auch schon die verschiedenen Themen angeschaut, es sind super spannende Sachen mit dabei. Also wenn ihr sagt, ihr möchtet euch das privat anschauen, also eben, wenn ihr sagt, ihr habt Bock auf Blockchain, Migration, also echt aktuellste Themen, tief eingeschätzt, schaut euch das Ganze mit an, gibt es auch günstige Einsteigangebote, habe ich gesehen, also ihr müsst nicht gleich die komplette Jahresmitgliedschaft irgendwie mitnehmen, für Studenten, so wie es für mich ist, Geringverdiener, gibt es nochmal weitere irgendwie Zusatzboni, also schaut euch das Ganze an, dercontext.com, wie du schon gerade meintest, Kontext mit K, wird natürlich in den Shownotes verlinkt, dass man da hinkommt, und wenn ihr sagt, okay, auch technisch irgendwie interessant für mich, contextlab.com mit dem CMS, auch hier wieder mit K geschrieben. Ich weiß nicht, vielleicht, okay, vielleicht, wenn noch irgendein Entwickler dabei ist, sagt, ich brauche einen neuen Job, kann er euch ja mal schreiben und sagen, hey, ich habe hier was Ähnliches gebaut, vielleicht können wir jetzt zusammenarbeiten, Synergien schaffen. Erreicht man dich am allerbesten eben dann auch per E-Mail, bernhard@contextlab.com. Vielen Dank für deine Zeit und das Gespräch.
Ja, danke dir und alles Gute.
Auch diese Folge wieder spannende Informationen mit dabei, speziell der Part, den Bernhard erklärt hat, wie man sich an Journalisten wenden kann, wie sie es damals gemacht haben und dann wirklich halt schon 4, 5, 6 sehr große Medienhäuser hatten, die über sie geschrieben haben, was natürlich dann ein Crowdfunding oder euer Startup insgesamt natürlich nach vorne boosten kann. Nehmt euch die Informationen zu Herzen, seid individuell, um den Leuten anzuschreiben. Zum Ende ist wieder zu sagen, es hilft super, wenn ihr den Podcast abonniert, also sowohl Spotify, iTunes. Für euch ist es gut, weil ihr bekommt immer die neuesten Folgen sofort in eurer Podcast-App, ohne euch um irgendwas kümmern zu müssen. Also auch wenn ihr auf der Homepage hört, schaut mal nach einer Podcast-App, könnt ihr von der Homepage aus den Podcast abonnieren. Ist so ein automatisches Skript mit drin. Und uns hilft sehr viel, da die Algorithmen drauf getrimmt sind. Natürlich, je mehr Abonnenten, desto weiter oben wird es gerankt. Und der Digitale Gründer-Podcast kann noch mehr Leute erreichen, noch mehr Leuten gute Informationen geben. Vielen Dank dafür.